Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
...60%, oh, da traut er aber den Ehen nicht viel zu. Okay, also tatsächlich sind es nicht ganz so viel. Es sind 38,5% im Jahr 2020. Immer noch zu viel, ja. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt unterwegs und ihr wolltet mit dem Flugzeug fliegen. Und ihr würdet zu der Airline kommen, da steht dran, Ehe Airline. Und ganz groß steht drüber, unser Qualitätsmerkmal, nur ein Drittel aller Flüge stürzt ab. Nur ein Drittel aller Flüge stürzt ab. Meine Damen und Herren, steigen Sie ein, wir sind eine der sichersten Airlines. Nur ein Drittel aller Flüge stürzen ab, zwei Drittel bleiben in der Luft. Würdet ihr da einsteigen? Herzlich willkommen in der Ehe. Ja, genau das ist das Thema. Deswegen möchten wir da heute ein bisschen drüber sprechen, weil Ehen sind einfach das Kernstück für Gott. Ja, Gott ist es wichtig, dass wir... dass wir gesunde Ehen haben, damit wir gesunde Familien haben, damit wir gesunde Gemeinden haben und damit wir auch eine gesunde Kultur haben. Und die Ehe, die ist einfach auch als einzigartiger Status erschaffen worden. Keine andere Beziehung wird so beschrieben in der Bibel wie die Ehe. Weil in keiner Beziehung ist es so, dass man nicht mehr länger zwei ist, sondern eins. Ich möchte euch da, den Bibelvers habe ich jetzt nicht mit dabei, aber den möchte ich euch kurz so zusprechen. Es heißt im Epheser 5,31, schreibt Paulus, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Und weiter sagt Paulus, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein Geheimnis. Ich bin überzeugt, sagt er weiter, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Also die Ehe als ein Bild für Christus und die Gemeinde. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ein Leib. Es ist also ein Zeugnis dafür, wie sich Gott ein Zusammenleben vorstellt. Und so wie Christus mit der Gemeinde umgeht, so möchte er eben auch, dass wir in der Ehe miteinander umgehen. Und nicht umsonst ist es deswegen so, dass der Hauptangriffspunkt vom Teufel auch die Ehen sind. So viel mal zum Einstieg. Und weil ja heute nicht nur Ehepaare da sind, habe ich gedacht, ich möchte das jetzt alles mal ein bisschen allgemein halten. Ja, ist ja blöd, jetzt nur über Ehepaare zu sprechen. Das machen wir schon am Sonntagabend. Aber wenn du eine Ehe eingehst, dann musst du sie pflegen, um nicht in Schlieflage zu geraten. Ja? Und ich komme nachher wirklich noch auf jeden Einzelnen zu sprechen, aber jetzt noch ein paar so allgemeine Dinge. Gott ist der Architekt der Ehe. Und stell dir mal vor, also Gott hat die Bedienungsanleitung, der hat die Bauanleitung und der hat auch ein Reparaturkit für eine Ehe. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wenn ihr einen IKEA-Schrank zum Beispiel kauft. Ja, geht es euch da vielleicht auch so wie mir, da siehst du da dieses Schränkle und dieses Regal und dann denkst du, so ein Schwachsinn, da brauche ich keine Bauanleitung dafür. Ne? So, und hat schon mal von euch jemand das so gemacht wie ich, dass er ein IKEA-Schränkle ohne Bauanleitung aufgebaut hat? Nee, ja doch, sind ein paar da. Und wer hat es wieder auseinanderbaut danach? Danke, Santiago. Genauso ging es mir nämlich auch, Santiago. Ne? Sowohl beim Schrank als auch bei so einem Regal. Beim Regal war es so, da war dann irgendwann die Hinterseite, war vorne, und da dachte ich danach, das sieht jetzt doch scheiße aus. Das kann meiner Frau nicht zeigen. Vorne ist ein schönes Furnier und hinten ist halt irgendwie so Spannplatte. Kannst du nicht vorne lassen. Also alles wieder abbauen, umbauen. Und beim Schrank war es so, da dachte ich, so ein Quatsch, ist doch klar, wie man das macht. Habe aber die falschen Schrauben am Anfang verbaut und durften dann wieder komplett auseinandernehmen, weil nämlich die Schrauben am Schluss nicht mehr gepasst haben. Also so viel dazu, wenn wir keine Bauanleitung verwenden, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die Sachen nicht so recht funktionieren. Richtig?
Richtig.
Gut. Also. Und ich würde gerne mal bitten, dass wir vielleicht zum Bild 3 gehen, Clemon. Weil es kann nämlich auch sein, dass wenn du dann an deiner Ehe baust, dass, oder wenn du das ohne Bauanleitung machst, kannst du ein bisschen weitergehen, Clément? Guck mal, noch eins weiter. Genau. Dann kann es sein, dieses Haus steht in Ulm, könnt ihr euch mal anschauen, schön schief. Ist wahrscheinlich auch ohne Bauanleitung gebaut worden, das steht im Fischerdorf, damals haben die Leute nicht so viel Geld gehabt, das ist so ein richtig schön schiefes Haus. Das heißt, du hast dann, wenn du deine Ehe ohne Bauanleitung machst, hast du vielleicht eine Ehe, auch mit allen Häusern, aber es ist doch irgendwie schief und es passt nicht ganz. Und es ist einfach nicht so, wie sich der Bauherr gedacht hat. Ja. Und noch ein Fatales ist so mit dabei, für die Ehe, meistens ist es ja so, wenn man jemanden trifft, dann ist man erstmal verliebt. Kennt das irgendjemand? Sich treffen, verliebt sein. Na? Da kommt, die Hormone kommen in dich rein und du denkst, der Schatzi Schnucki, das ist doch wirklich der hübscheste, den es auf der Erde gibt. Na? Und ich habe der allerschönste Schatzi Schnucki. Und wir sind so seelenverwandt. Und ein Leben lang wollen wir zusammen sein. Und häufig ist es halt so, wenn man dann nach 6 Monaten nochmal spricht, und wie geht's Schatzi Schnucki? Ja, naja, nicht mehr ganz so. Warum? Die Hormone sind halt nicht mehr da. Wie viel kannst du für deine Hormone, die du am Anfang hast? Meine Frage. Was würdet ihr sagen? 6 Monate ist kurz, sagst du, okay. Aber wie viel hast du für die Hormone getan, dass die kommen? Du hast aktiv gesagt, so, Hormon. Na, Charlie an Großhirn, Hormon ausschütten, Freude. Nee, ne? Na, und das kommt einfach, richtig? Und wie viel kannst du dafür, dass die Hormone dann irgendwann weg sind? Ah, nicht viel. Also ist eigentlich ganz geschickt, wenn wir so eine gewisse Bauanleitung haben. Ne? Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar Tipps geben. Für die Verheirateten und für die Unverheirateten. Also, Beziehungstipps aus dem Architektenbuch. Bin mal gespannt, ob ihr die hören wollt. Wer sein Leben gibt, wer sein Leben hingibt, der wird es bekommen. Und? Jubel damit? Super Beziehungstipp, oder? Achte den anderen höher als dich selbst. Super, oder? Freuen wir uns dran. Oder wer der Höchste von euch sein will, der erniedrige sich. Also vielleicht geht es euch ja doch eher so, wie mir auch, ne? So ein Reflex auf eine Beziehung ist ja eigentlich eher, hey, ich will geliebt werden, hey, ich will nicht allein sein, ich will Sex haben, ich will in den Arm genommen werden. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese 4. Ja. Aber es funktioniert nicht. Ja. Deshalb, Clément, jetzt musst du mitarbeiten. Ja. Um eine Ehe gut gelingen zu lassen, gibt es eben Gott, der weiß, wie so ein Haus aussehen soll, der weiß, wie man Risse kittet. Und damit es eben auch gar nicht so lange kommt, dass ein Haus so richtig in Schieflage gerät, brauchen wir ihn auch. Clément, einfach weiterklicken mit den Bildern. Das ist mal ein Haus, oder? Also möchte ich nicht, dass meine Ehe aussieht. Und vor allem nicht, dass es so wie auf dem nächsten Bild ist, dass es irgendwann eben gar nicht mehr bewohnbar ist oder aber gar abgerissen wird, nämlich dass dieses Haus dann nicht mehr existiert. Eine Ehe besteht aus einem Dreieck sozusagen, nämlich aus dem Gott, Ehemann und Ehefrau. Das ist so das heilige Dreieck. Und in Prediger könnt ihr lesen, einer kann leicht überwältigt werden, zwei sind einem Angriff gewachsen, aus Dreien, ein Seil aus drei, Entschuldigung, aus drei, eine Schnur aus drei Seilen kann nicht so schnell reißen. So, und ich möchte jetzt ein bisschen auf die Risse zu sprechen kommen. Und da, jetzt geht es wirklich wieder um alle. Und zwar, ne, lass das gerade mal noch, Clément, Dankeschön, bleib mal noch hier da. Ein Riss in so einem Beziehungskonstrukt kann an jeder Stelle geschehen. Der kann bei mir geschehen, der kann zwischen uns geschehen, aber der kann auch zwischen mir und Gott geschehen. Oder natürlich auch zwischen Gott und uns beiden. Meine Frage, habe ich gerade letztens gehört, fand ich hochinteressant. Worauf wollt ihr, wenn ihr mal heiratet oder wenn ihr geheiratet habt, worauf wollt ihr eure Ehe bauen? Auf Fels oder auf Sand? Meine ehrliche Frage. Wer will auf Fels bauen? Okay. Wer will auf Sand bauen? Was denkt ihr? Sind die meisten Ehen auf Filz oder auf Sand gebaut? Ja, ganz ehrlich, wenn du dich, wo? Auf beidem, ja, auf beidem ist gut. Aber überleg mal, so ein Fels, das ist manchmal ganz schön hart. Wer möchte auf dem Fels sein? Leg dich mal eine Weile auf dem Fels drauf. Ist gar nicht so angenehm. Während Sand ist schön kuschelig. Ne? Und dennoch wissen wir, es ist nicht klug, auf Sand zu bauen. Gell? Nur mal so nebenbei. Ich fand es einen hochinteressanten Gedanke. Aber wäre mal eine Predigt an für sich. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich war. Genau. Genau, ich möchte nämlich mit dem beginnen. Okay, als erstes, genau, Clement, gerade mal den nächsten Spruch, sorry, ich bin gerade etwas lost hier, aber ich habe gleich wieder den Faden. So, jetzt sind wir wieder soweit. Und zwar, folgenden Spruch möchte ich jetzt vorne anstellen. Das ist das höchste Gebot. Jesus antwortete und sprach, das können wir gerade mal gemeinsam sagen, du sollst deinen von ganzem Herzen mit all deiner Kraft. Vielen Dank. Genau so ist es. Dann fangen wir mit dem Nächsten an. Also wir sind jetzt alle drei drin. Ja? Gott, der Nächste und ich selbst. Wieder die C3. Und der Nächste kann auch eine Beziehung sein. Das wissen wir aus der Bibel. Das muss nicht unbedingt ein Ehepartner sein. Ja? Von daher können wir jetzt wirklich auf alles übertragen. Gerade mal das nächste Bild. Und zwar möchte ich erstmal auf Kommunikation eingehen. Wer kennt sowas? Die Ehepartner lachen. Okay. Mein Ehepartner lacht auch. Das ist gefährlich. Wie könnt ihr denn so eine Situation auflösen? Umdrehen, genau, sehr gut. Perspektivwechsel, ganz wichtige Sache. Entschuldigung? Beide auf eine Seite, sehr gut. Auch Perspektivwechsel für einen. Gleiche Standpunkt einnehmen, ja, sehr gut, genau. Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten, man kann damit was machen und dennoch kennen wir dieses Bild. Machen wir das nächste Bild bitte rein, Clement. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, schon mal gezeigt, das ist ein ganz, ganz berühmtes Bild vom Schulz von Thun, nämlich, wie nennt sich's? Ich glaube, die vier Ohren der Kommunikation und die vier Schnäbel der Kommunikation, irgendwie so. Und zwar ein ganz einfacher Satz, ausgesprochen von einer Mutter, die im Heim ist, gegenüber dem Sohn. Schön, dass du mal wieder da bist. Dieses Schön, dass du mal wieder da bist, kann sehr viel bedeuten. Gebt ihr mir recht? Kann viel bedeuten. Es kann zum einen heißen, super, dass du wieder da bist. Na, deine Anwesenheit ist schön. Es ist echt schön, dass du da bist. Es kann aber auch heißen, hey, ich bin wirklich einsam. Komm doch bitte öfters vorbei. Also das ist dann eher so ein bisschen vorwurfsvoll. Ja, oder aber, du bist viel zu selten da, besuch mich öfter. Oder aber, hey, du vernachlässigst mich. Ne? Es gibt mir einen Stich in meinem Herzen. Eigentlich bist du viel zu selten da und schön, dass du mal wieder da bist. Wie könnte man das Ganze wiederum auflösen? Na, sehr gut, nachfragen. Das ist das Beste. Du, habe ich das richtig verstanden? Oder wie meinst du das eigentlich? Ich habe meinen Witz gelesen, der geht eigentlich ganz ähnlich und ich kann mir das wirklich vorstellen. Na, stellt euch mal Folgendes vor. Vielleicht ist ja bei euch Autofahren auch ein bisschen ein Problem in der Ehe. Zumindest habe ich das von manchen schon gehört. Ich habe nicht gesagt, für euch auch, vielleicht ist für euch auch das ein Problem, sondern na, vielleicht ist das für euch auch ein Problem, nicht für mich. Na. Aber dann gemein, Schatz. Du kommst gleich noch vor. Augenblick. Folgender Fall, stellt euch das mal vor. Du fährst als Mann an die Kreuzung hin und hast deine Frau neben dran, die dich sowieso schon immer kritisiert. Na, du fährst viel zu schnell, du fährst, du gib nicht so Gas vor der Ampel und so weiter. Folgender Fall, du fährst dahin an die Ampel und dann sagt deine Frau, Achtung Schatz! Und du sagst, jetzt hör doch auf und sag nicht schon wieder, dass ich falsch fahre und gibst Gas. Sie hat aber gemeint, von rechts kommt ein Laster. Wäre ziemlich blöd. Ne? Dann wäre es dumm. Dann wäre es gut gewesen, auf die Frau zu hören. Ja? Und ich glaube, wir lachen darüber, aber wir kennen sowas. Und jetzt kommst du vor, mein Schatz, nämlich folgende Sache. Ich arbeite ja im Vertrieb und da geht es auch um Kommunikation. Und ich habe immer folgendes Beispiel gebracht. Wenn ich abends heimfahre und meine Frau dann anruft, ne, mache ich eigentlich fast jedes Mal so, ne, gibst du doch recht, mache ich es jedes Mal so? Bin ich guter Ehepartner? Ich hoffe. Nicht antworten, wenn du nicht so denkst. Und folgende Sache habe ich erzählt, ich gehe dann gern danach ins Fitnessstudio. Ne, und das paar Damen, witzigerweise Damen, die da waren, erzählt, haben gesagt, da rufe ich hier mal an und dann sagt meine Frau zu mir, geh ruhig. Da sagt die eine zu mir, Herr Kirschbaum, da dürfen Sie keinesfalls gehen. Ne? Wenn Sie dann ins Fitnessstudio gehen, dann haben Sie alles falsch gemacht. Na, die hat was gelernt. Die wusste, wie Kommunikation in ihrer Ehe abläuft. Ne? Ich wollte eigentlich sagen, tatsächlich gibt es beide Fälle. Ja? Wenn meine Frau zu mir sagt, geh ruhig, heißt es für mich noch nicht unbedingt, dass ich ruhig gehen kann. Sondern das kann manchmal heißen, hey, ich habe echt einen schlimmen Tag gehabt. Die Kinder waren sehr anstrengend, ich habe in der Arbeit viel gehabt und so weiter, aber ich möchte es dir gern gönnen, dass du gehst. Ne? Wo ich aber schon so einen gewissen Unterton mit dabei habe, dass es eigentlich eine Überforderung ist, wenn ich jetzt gehe. Kennt ihr das? Ja. Ne, von daher ist es gut, da nochmal drin zu bleiben und nachzufragen. So, und jetzt für euch Männer, ne, wenn ihr jetzt also denkt, ah, was der so erzählt und so weiter, ne? Ist alles gut. In den Unterton hören? Naja. Red mal mit meiner Frau. Tatsächlich, Martin, jetzt muss ich dich einfach mal anschauen. Ne? Ich fand das unglaublich, weil du gerade so da sitzt und hier hochschaust. Ne? hat letztens einer gesagt, ne? Relativ berühmte Persönlichkeit. Leute, eine Frau ist komplizierter als das Fliegen eines Raumschiffs. Fand ich genial. Er hat, glaube ich, sogar gesagt, meine Frau. Ne? Aber eine Frau ist komplizierter als das Fliegen eines Raumschiffs. Aber das habe ich mir auf jeden Fall rückwirkend gedacht bei diesen zwei Damen, als ich das Beispiel erzählt habe, geh ruhig. Ne? Die kannten das ganz genau. Dieses und ich glaube, es sind Männer und Frauen schon auch teilweise nur, oder Frauen noch ein bisschen komplexer. Ja? Okay, aber das können wir danach weiter diskutieren und vor allem heute Abend. Okay, Punkt 2. Also, Kommunikation war das. Machen wir Punkt 2 bitte. Und wieder das heilige Dreieck. Und zwar, jetzt würde ich mal mich selber in Fokus stellen. Und jetzt wird es echt tief. Wir müssen nämlich auch für uns selbst sorgen. Ne? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und um für sich selbst zu sorgen, möchte ich einen Punkt mal rausziehen. Und der heißt Vergebung. Vergebung. Und zwar, egal, ob dich eine Person absichtlich oder unabsichtlich verletzt hat, du musst ihr vergeben. Und zwar, egal ob die Oma vor 15 Jahren zu dir gesagt hat, ah, du bist aber gut beieinander. Oder dir schmeckt das Essen aber auch. Oder aber, ob der Chef zu dir gesagt hat, ah, so ein dummer Kerl, ja, ich noch nie gesehen. Ne? Also keiner braucht so lange wie du. Oder in der Schule, kam bei mir schon vor, übrigens, also alles Beispiele aus dem Leben, so mehr oder weniger. Also du kriegst das Teenager nie hin. Ne? Die Firma muss da wissen, die Firma, ne? Sonst geht kein Teenager. Ne? Charlie, du lernst es nie. Zu John Lennon hat tatsächlich mal einer gesagt, und da der dicke Beatles sollte mal darüber kommen, hat dazu geführt, dass der John Lennon Magersucht gekriegt hat und sich später darüber beklagt hat, wie schwer seine Gitarre ist. Ne? Durch solche Aussagen. Das muss nicht die einzige Aussage sein, ja, aber es kann zu was kommen. Wichtig ist, Leute, ihr müsst da vergeben. Ich zitiere einen Psychologe, der sagt, ey, wenn du vergibst, dann tust du zuallererst was sehr Egoistisches. Was sehr Egoistisches. Weil du entschließt dich, aus dem Gefängnis deiner negativen Emotionen zu befreien. Und Vergebung hilft dir, Angst, Wut, Hass, Depression und viele stressbedingte körperliche Störungen loszulassen. Vergebung hilft dir dabei, die Opferrolle abzulegen und statt Bitterkeit wieder mehr Frieden und Lebensfreude zu spüren. Die negative Bindung an den Täter löst sich auf und ein Gefühl von Souveränität entsteht bei dir. Ich darf noch einen anderen Psychologe zitieren, der hat gemeint, Leute, wenn die Leute mehr vergeben würden, könnte ich meine Praxis zumachen, weil 80% der Leute, die zu mir in die Praxis kommen, die müssten vergeben. Und Vergebung kann noch posthum, also nach dem Tod stattfinden oder am Sterbebett. Ich weiß es von meinem Onkel, der hat bei seiner Mutter, als sie gestorben war, die ganze Nacht am Totenbett verbracht und vergeben. Es ist was ganz Wichtiges, und zwar aus einem Punkt. Wenn du nicht vergibst, dann lässt du die Lügen des Teufels, die der andere in dein Leben reingesprochen hat, in deinem Leben sich manifestieren. Du lässt die Lügen. Du bist dumm, du kannst kein TH, du bist ein Versager, ne, du bist zu dick. Wie siehst denn du wieder aus? Du lässt diese Lügen in deinem Leben und kehrst sie nicht aus. Und somit manifestieren sie sich, sie machen sich fest. Deswegen gibt es Tools für eine Vergebung. Und mir ist wichtig dabei, Vergebung, das ist ganz wichtig zu betonen, Vergebung ist was, das kann ich alleine machen. Das ist nicht Versöhnung. Vergebung machst du nur alleine. Ganz alleine. Brauchst niemand dazu. Und ich möchte euch folgendes Tool mal zeigen. Weil ich finde, ich habe das schon mal gezeigt, aber ich glaube, manche Dinge kann man einfach immer wieder sehen. Und sollte man immer wieder machen. Und ich möchte mit euch hier durchgehen. Ich sehe, Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Zeit. Clemens, würdest du das mal einblenden, bitte, die nächste Folie? Genau. Oh, das ist arg klein, aber gut. Ich lese mal vor. Ich habe euch danach auch ganz am Schluss, habt ihr einen QR-Code, könnt ihr abscannen, da könnt ihr die ganzen Sachen danach schauen. Echte Vergebung geht weit über das hinaus. Jemandem lediglich für sein falsches Verhalten oder für das, was derjenige falsch gemacht hat, zu vergeben. Sie bezieht sich auch auf alle Schmerzen, alle Verletzungen und all die Auswirkungen, die es im Leben gehabt hat, mit ein. Rechne damit, dass der Heilige Geist dir Erkenntnis und Unterscheidung gibt, die weit über dein eigenes Verständnis hinausgeht. Fang an und schau, was der Heilige Geist macht, während du durch die Schritte der Vergebung gehst. Und ich möchte euch einfach mal ein Beispiel nennen, wie es für euch sein könnte, muss nicht so sein, ne? Aber das ist, oh, nicht so weit, Clemens, bitte geht zurück. Schau mal, das machen wir ganz am Schluss. Genau, hier drin. Dankeschön, Clemens. Und zwar gehen wir einfach mal aus, ich habe einen Chef, der heißt Herbert. Dann würde ich hier jetzt als erster Schritt sagen, Vater Gott, und das ist so wichtig, dass wir erstmal schauen, was sagt denn eigentlich Gott für unser Leben? Gott sagt, er hat dir die Sünden vergeben. Dank da dafür. Danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und weil du mir all das, was ich auch falsch gemacht habe, manchmal muss ich auch dir selber vergeben, weil du mir alles vergeben hast, vergebe ich ebenfalls meinem Chef Herbert. Wir gehen zu Punkt 2. Herbert, ich vergebe dir für die Lügen, die der Feind, der Satan, nämlich in mein Leben gebracht hat, ausgelöst, Herbert, durch das, was du entweder gesagt hast oder getan hast. Und wenn du das selber machst, dann hör auf das, na, wenn du, ihr kennt das mit Sicherheit, wenn ihr euch da ein bisschen damit beschäftigt, in der stille Zeit oder wenn ihr mal Ruhe habt, kommt so ein Gedanke auf, na, und ihr hasst jemand abgrundtief oder ihr verabscheut jemand für das, was er in eurem Leben getan hat. Für sowas ist es einfach gedacht. Oder auch, wenn ihr einfach das Gefühl habt, oh, das war nicht gut, was er gemacht hat. Hör drauf, was der Heilige Geist sagt, und dann benenn die Lügen. Zum Beispiel, Herbert, und ich würde das immer durchgehen, Herbert, ich vergebe dir für die Lügen, die der Feind in mein Leben gebracht hat, ausgelöst durch deine Taten und Worten. Und zwar eine Lüge darüber zum Beispiel, dass ich es nicht hinbekomme. Ich vergebe dir, dass du diese Lüge in mein Leben gebracht hast, dass ich es nicht hinbekomme. Herbert, ich vergebe dir auch diese Lüge, die du in mein Leben gebracht hast, dass ich immer versage. Und Herbert, ich vergebe dir auch die Lüge, dass du mir gesagt hast, dass ich immer die falschen Worte wähle. Und Herbert, ich vergebe dir auch die Lüge von wegen, dass ich es nicht so gut wie die andere kann. Und Herbert, ich vergebe dir die Lüge, dass ich dümmer bin als alle anderen. Mach aus deinem Herzen keine Mordergrube, sondern gib das alles ab, weil es sind Lügen, die in dir Besitz ergriffen haben. Punkt 3. Herbert, ich vergebe dir, dass du Angst in mein Leben gebracht hast. Und manchmal steht hier jetzt dran, das kann Angst vor Intimität sein, Angst zu versagen, Angst allein zu sein, Angst vorm Tod, oder Angst nicht zu genügen, oder Furcht vor Menschen, Menschenangst, oder Angst vor. Ich könnte hier zum Beispiel benennen, Herbert, ich vergebe dir, dass du Angst in mein Leben gebracht hast und Angst, zum Beispiel Angst vor Versagen. Dass ich immer Schweißausbrüche kriege, wenn ich auf der Bühne stehe. Herr, Herbert, ich vergebe dir auch die Angst, die du in mein Leben reingebracht hast durch deine blöden Worte, von wegen, dass ich es nicht hinbekomme. Dass ich immer denke, ich schaffe das nicht. Herbert, ich vergebe dir auch die Angst, die du in mein Leben gebracht hast, dass ich immer Angst habe, dass ich ausgelacht werde. Und so weiter und so fort. Geht das durch. Geht zum Punkt 4. Herbert, ich vergebe dir, dass du in meinem Leben eine Tür geöffnet hast für irgendwas. Nämlich, dass irgendwas reinkommt. Es hat damals bei mir die Tür geöffnet. Herbert, du hast die Tür geöffnet für, dass ich wertlos bin. Dass ich minderwert bin. Herbert, du hast da die Angst reingebracht, dass ich Versagen vor der Gruppe habe. Und. Herbert, Punkt 5. Ich vergebe dir auch den Mangel an, dass obwohl ich mich immer abgemüht habe ohne Ende, dass du mir nie Anerkennung gezeigt hast. Ich vergebe dir auch, dass du nie ein gutes Wort mir gegenüber geäußert hast. Und ich vergebe dir, was vergibst du? Welchen Mangel vergibst du? Und runde das Ganze ab mit, Herbert, ich vergebe dir für all den Schmerz und das Leid, mit dem ich mich gegebenenfalls mein Leben lang auseinandersetzen musste, aufgrund dessen, was du getan hast. Bete dann für die Person, der du gerade vergeben hast und segne sie. Warum spreche ich zu euch darüber? Weil ich denke, dass es für jeden ein Thema ist. Ganz einfach. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mich nicht tief damit auseinandersetze, bleibt es sehr an der Oberfläche. Ja? Und dieses Tool hilft dabei, auch wirklich mal Dinge zu benennen, Lügen zu identifizieren und da auch mal wirklich reinzugehen. Man muss sowas auch nicht allein machen, man kann aber sowas einfach mal allein üben. Ich würde es euch wirklich empfehlen, es bringt sehr viel Heil rein. Denkt an den Psychologen, der gesagt hat, ich könnte meine Praxis zumachen, wenn die Leute mehr vergeben würden. Punkt 3, die Beziehung zum Architekten. Der Riss zu Gott. Ich weiß, ich mute euch heute viel zu, aber ich finde es unendlich wichtig. Mir ist es unendlich wichtig. Wenn du mal bitte noch die nächste Folie zeigst, Clement, bitte. Genau, noch eins weiter. Und noch eins weiter. Und zwar möchte ich euch einen Bibelvers zumuten. Ich lese es erst vor und dann sage ich was dazu. Römer 7,20. Wenn ich aber das, was ich tue, sagt der Paulus, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes, werde ich nachher gleich sagen, was es ist, mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Also zwei Gesetze gibt es hier. Gehen wir nachher gleich mal drauf ein. Paulus sagt weiter, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es gilt also beides, sagt Paulus weiter. Während ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Und ich mut euch nochmals einen Teil zu, weil er wichtig ist, finde ich, im Zusammenhang. Und zwar Römer 8, 15. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsst, sondern es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Vater. Mehrere Punkte, die ich hier drin wichtig finde. Und Paulus ist immer nicht ganz so leicht zu lesen, deswegen dachte ich, ich sage einfach ein bisschen was dazu. Also, Sünde ist zuallererst ein Geist, der in uns wohnt. Punkt. Sünde ist ein Geist, der in uns wohnt. Und zwar von Natur aus, sagt der Paulus, wohnt die Sünde in ihm. Und wenn es in ihm wohnt, dann also auch in dir und mir, weil Paulus war zu dem Zeitpunkt schon Christ, als er das geschrieben hat. Also auch wenn du ein Kind Gottes bist, wohnt der Geist der Sünde noch mit in dir, nämlich von Natur aus. Paulus sagt, dass dieses Gesetz der Sünde im Kampf steht mit dem Gesetz Gottes. Was ist das Gesetz Gottes? Gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Steht hier nämlich so nicht drin. Was ist das Gesetz Gottes? Ich glaube, ich habe die Bibelstelle nicht hier, aber ihr könnt euch aufschreiben, Lukas 4,18 oder Galater 5,13. Weil in Lukas 4,18, wir haben eine Predigt mal darüber gemacht, könnt ihr gerne mal nachhören, wenn ihr das wollt, heißt Freiheit. Jesus sagt von sich selbst im Lukas 4,18, dass er sein Auftrag vom Vater war, weswegen er gesandt worden ist, dass die Unterdrückten in die Freiheit zu bringen. Die Unterdrückten in die Freiheit zu bringen. Und im Galater 5,13 heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Was ist das Gesetz Gottes? Das Gesetz Gottes ist das Gesetz der Freiheit. Und wie kann man das jetzt erklären? Von wegen, und ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht, aber ist egal, es ist sehr wichtig, weil zumindest für mich war das immer ewig ein Thema. Ja, wie kann denn das sein? Ja, das eine tue ich und das will ich gar nicht tun, aber gleichzeitig wie das Gesetz der Freiheit und so. Wie soll denn das gehen? Man kann das vielleicht so erklären, so ein Flugzeug ist im Normalfall, wenn es am Boden ist, dem Gesetz der Schwerkraft verschrieben. Und das Gesetz der Schwerkraft funktioniert einfach immer. Ne? Wenn ich lasse es fliegen, fliegt es nach unten. Ganz normal. Alles fliegt nach unten. Also das Gesetz der Schwerkraft ist von Natur aus in uns. Das Gesetz der Sünde ist von Natur aus in uns. Was nicht von Natur aus in uns ist, das ist das Gesetz der Freiheit. Wenn du dich in ein Flugzeug setzt, kannst du die Schwerkraft überwinden. Du kannst das Gesetz der Sünde, Schwerkraft, ne? Kann ich überwinden. Es zieht mich nicht mehr nach unten, weil wenn ich im Flugzeug bin, dann kann ich fliegen. Wie lange fliege ich? So lange, wie ich im Flugzeug bin. Wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, fliege ich kurz, aber nicht mehr lang. Nämlich schnell nach unten. Ja, also im Flugzeug, vorausgesetzt, wir haben genügend Treibstoff, sollte man also immer wieder Treibstoff reinholen. Wie kriegen wir Treibstoff? Die Wahrheiten Gottes. Ja, dann bleiben wir da drin. Was können wir dann überwinden? Das Gesetz der Schwerkraft. Okay? Und ich möchte euch da nochmal ein Tool geben. Die Zeit lässt es noch zu, weil ich finde das so wichtig. Die Lehmkursler, ihr habt es schon gemacht, glaube ich. Ne? Clément, hilf mir nochmal mit der nächsten Folie. Genau. Und zwar, das nennt sich einfach 1, 2, 3 und weg damit. Und ich erzähle einfach ein Beispiel aus meinem Leben. Machen wir es ganz praktisch. Vergebung war, ihr wisst ganz genau, ihr habt jemanden, wenn ihr den schon seht, der geht euch Zäpfle. Ja? Wenn du weißt, ich sehe jemanden und dir geht Zäpfle, weißt du, du musst vergeben. Spätestens dann. Okay? Das ist Vergebung. Jetzt kann es aber sein, dass es dir so geht wie mir, dass du nachts aufwachst und du kannst einfach nicht mehr schlafen. Und du hast einfach irgendwelche Ängste. Aber du kannst es jetzt nicht an der Person festmachen, dann kannst du auch niemanden vergeben. Ja? Also steigen wir an einer anderen Ebene ein, indem wir nicht eine Beziehung kitten, oder was heißt Beziehung kitten, indem ich für mich selber sorge, sondern jetzt habe ich, und das kann ich ja jetzt fragen, gerade vorher haben wir das ja gelesen, ne? Wenn ihr den Geist der Angst habt, kommt der von Gott? Nein! Nein! Na, weil früher, da hattet ihr Angst. Jetzt aber habt ihr das Gesetz der Freiheit, na, das Gesetz Gottes. Das heißt, ihr müsst eigentlich keine Angst haben. Warum habt ihr Angst oder warum habe ich Angst? Weil Lügen in meinem Leben Besitz von mir ergriffen haben. Na, ich glaube nicht an die Wahrheiten Gottes. Das muss jetzt nicht so, oh, ich glaube nicht, dass Gott und so weiter, ne? Sondern das läuft manchmal, du wachst einfach auf, ne? Du kannst es gar nicht benennen oder so. Aber die macht einfach was Angst. Und das Tool kann dir wirklich helfen, das zu identifizieren, was da ist und auch die Lüge auszukehren. Und deswegen finde ich es so wichtig. Und zwar, bei mir war das eben, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Du weißt auch, es kommt irgendwo von der Arbeit her. Ne? So, und jetzt nagle ich im Namen Jesus das, nämlich die Gedanken, wo du hast, was ein Gefühl sein kann, das kann Ärger sein, das kann eine Depression sein, Hoffnungslosigkeit, Ablehnung, Selbstschutz, ne, das kann in allen möglichen Arten und Weisen in dir auftauchen. Ich kriege das nicht hin, ne, ich versage immer und so weiter und so fort. Und ich nagle all das ans Kreuz, was mir da kommt. Ich könnte zum Beispiel ans Kreuz nageln, mein Minderwert. In Jesu Namen nagle ich meine Versagensangst ans Kreuz. Ich nagle den Minderwert an mein Kreuz, dass ich mich immer so klein fühle. Ich nagle ans Kreuz, dass ich immer vor Verantwortung davonrenne. Ich nagle meine Entmutigung ans Kreuz. Und ich breche jede Übereinstimmung, die ich bewusst und unbewusst oder unbewusst mit dieser Entmutigung getroffen habe oder mit dem Minderwert getroffen habe. Das ist dir vielleicht noch gar nicht bewusst, aber plötzlich kommt sie hoch, ey, scheiße, na, wie ich aussehe, kein Wunder, na, ey, wenn ich auf der Bühne stehe, kein Wunder, dass alle lachen. Und ich tue Buße über meine Verbindung zu. Also man könnte auch sagen, ich tue Buße darüber, dass ich mich mit dem Minderwert eingelassen habe. Ich tue Buße darüber, dass ich mich mit dieser Versagensangst eingelassen habe. Ist Versagensangst vor Gott, von Gott? Nein, ist nicht von Gott. Was wäre die Wahrheit von Gott? Du musst dich nicht fürchten. Oder viele andere Dinge, aber Angst kommt nicht von Gott. Ne? Seht ihr, wie schnell, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, ich bin nicht allein, der von so einem Thema redet, ne? Weil Ängste ist bei jedem von uns da. Aber nagle das hin, identifizier es, welche Lüge ist da reingekommen. Ich wusste nicht, welche Lügen in meinem Leben da sind. Ich habe nur die Auswirkungen gesehen. Ne? Aber im Eintauchen stelle ich fest, was ich brauchen kann, was da ist. Ne? Ich kann es benennen, ich weiß nur nicht, woher es kommt, aber ich kann es benennen. Na, und ich bitte dich, und das ist ganz wichtig, himmlischer Vater, schick diesen Minderwert weg. Himmlischer Vater, schick diese Versagensangst weg. Himmlischer Vater, schick die Angst vor der Arbeit weg. Himmlischer Vater, schick die Angst vor der nächsten Klassenarbeit weg. Und Vater, und das ist ganz wichtig, bitte zeig mir, was du mir anstattdessen geben möchtest. Damit keine Leere zurückbleibt. Was möchtest du mir geben? Zum Beispiel Selbstwert. Weil wir sind Kinder Gottes. Wir sind Königskinder. Mut. Sprüche 23, du musst dich nicht von den anderen fürchten. Ne? Wer andere fürchtet, der kommt zu Fall. Tauscht diese Sachen bei Jesus ein. Tauscht die Lüge gegen Wahrheiten ein. Das kannst du machen, ob du verheiratet bist oder nicht. Wenn du verheiratet bist, ist nur das Thema, du belastest noch deinen Partner mit damit. Der kann dir vielleicht dabei helfen, indem er das gemeinsam macht. Ne? Aber die Themen haben wir bei allen von uns. Und wir können übrigens da auch Jesus als Beispiel nehmen. Ganz einfach, als der Teufel in der Wüste Jesus versucht hat, schon wie bei Adam und Eva eigentlich immer ganz ähnlich vorgekommen. Ja, sollte Gott gesagt haben, dass? Ne? Sollte er gesagt haben, dass ihr sterbt, wenn ihr die Frucht esst? Sollte er gesagt haben, oder Gott hat sogar gesagt. Und Jesus hat immer mit dem Wort Gottes drauf geantwortet. Ne? Es steht aber geschrieben, dass. Ist das nicht schön, dass wir die Bibel rausziehen können, sogar in elektronischer Form, und wirklich sagen können, ey, steht aber was anderes drin. Das ist nicht Gottes Wort. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Stellt den Lügen einfach die Wahrheit gegenüber. Wie schreibt es Paulus? Er bezeichnet es als Waffenrüstung Gottes. Im Epheser 6, meine ich, müsste es sein. Bin ja gerade etwas lost hier. Wieder mal. Genau. Und ihr müsst es auch eben nicht alleine machen. 5 vor 12. Ich bin schon relativ lang. Dennoch möchte ich einen Punkt euch noch mitgeben. Es ist mir echt ein Herz. Heute ist mir ein Herzensanliegen, was ich sage. Und zwar möchte ich euch noch einen Exkurs geben. Für mich war das einfach ein Problem. In der Bibel lest ihr öfters davon, er ist besessen von einem Dämon. Richtig? Er ist besessen von einem Dämon. Was heißt denn das? Und welches Bild habt ihr da vor Augen? Ich kann euch mein Bild sagen. Für mich war das so, ein Dämon sitzt auf dem Rücken und der quält dich, ne, und haut dir immer mit der Peitsche eine drauf. Und ich habe irgendwo gelesen, oder gehört, ich weiß es nicht mehr, dass Besessensein eigentlich nicht die Übersetzung ist, die aus, oder keine gute Übersetzung ist. Weil Besessensein heißt, dass ein Dämon Besitz von jemand ergriffen hat. Es heißt aber wohl eher im Kontext, ich kann die alten Schriften nicht lesen, aber ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass das stimmt, dass es vom Kontext eher heißt, dass ein Geist einen Einfluss auf einen bekommen hat. Na, und ich finde, das ergibt auch viel mehr Sinn. Ein Dämon kann dich nicht besitzen. Gott besitzt dich. Die Freiheit, du besitzt die Freiheit und du bist ein Kind Gottes. Kein anderer kann dich besitzen. Er kann durch Risse, die du in deinem Lebensbauwerk hast, kann er eintreten, ja, und kann Dinge machen bei dir. Er kann dir Lügen zusprechen, aber er besitzt dich nicht. Ja? Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wir dürfen einem Dämon oder einem Geist nicht irgendwas zusprechen, was er nicht hat. Er hat keinen Besitz über uns, sondern wir können ihn auskehren. Die Lügen können raus. Und das, finde ich, ist wichtig. Ne? Und deswegen hat Jesus ja auch gesagt zu seinen Jüngern, sie sollen die Dämonen austreiben. Also die Lügen aus den Leuten dabei helfen, dass sie die Lügen aus ihrem Leben kehren. Ja? Bei sich selbst natürlich auch. Und ich fand das, letzte Punkt, ich bin gleich fertig. Interessant dabei ist, finde ich noch, ich habe ja Psychologie studiert, die Psychologen sprechen immer von einem Antreiber. Na, und meinen damit eigentlich, dass es was ganz Positives ist. Aber wisst ihr, viele Menschen haben einfach Geld als ihren Antreiber, richtig? Und Geld ist doch eigentlich nichts anderes als eine Lüge, die uns antreibt. Na? Weil, wie schon in der Bibel steht, na? Ja, und heute mache ich nur dieses und jenes und morgen werde ich ruhen. Du Narr, heute Nacht wird noch deine Seele gefordert worden, heißt es in der Bibel. Ja? Wie können wir so einem Antreiber, so einer Lüge dann vertrauen? Na? Und Antreiber, finde ich, ist wieder so nah, müssen wir mal schauen. Ne? Schade, dass ich die alten Schriften nicht lesen kann, aber ob Antreiber nicht vielleicht auch Dämon heißt, ich bin mir nicht sicher. Das wird mich nicht wundern. Ja? Also der Sprachgebrauch übernimmt diese Dinge und diese Antreiber, diese Lügen, ne, die müssen wir einfach aus unserem Leben packen. Und gerade gestern oder vorgestern hat mir jemand aus der Gemeinde erzählt, wie er so ein Tool ähnlich verwendet hat und da auch wirklich Dinge, die über Generationen hinweg in ein Leben reingesprochen werden. Das gibt es ja auch noch. Ne? Der Vater hat schon gesagt, so und so muss ich machen, die Mutter hat schon gesagt und der Großvater und so weiter und so fort. Ne? Gibt es Dinge, dass da damit gebrochen werden konnte. Ne? Und das hat mich so gefreut, muss ich sagen. Und Freunde, das wünsche ich uns einfach echt für uns alle. Das ist lebendige Gemeinde, ja? Wenn wir solche Dinge auch tief angehen, ja? Und einfach die geistlichen Wahrheiten in uns aufsaugen. Das wollte ich euch heute sagen. Amen.